Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutzkompetenz zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rocketing Healthcare Podcasts. Wir haben heute zwei Gäste bei unserem Podcast, und zwar einmal den Dr. Jonas Gesenhus und den Dr. Matthias Wehr. Beide sind Co-Founder bei Fenjax. Hallo, herzlich willkommen im Podcast, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo.
Ja, ihr zwei. Ihr seid bei Fenjax. Wir gehen nachher mal auf die Lösung und gucken uns genau an, was ihr macht. Und lasst uns aber bevor, und das ist eigentlich so inzwischen ein gelebtes Ritual bei uns im Podcast, gibt uns jeweils mal einen kurzen Einblick, wer ihr seid, was sollte man oder was sollten die Zuhörer, Zuhörerinnen über euch wissen und was ist vielleicht auch außerhalb eurer Gründung noch ein Thema, also was sind eure Hobbys, gibt es irgendwelche Dinge, wo ihr für noch brennt, gebt uns da einfach mal einen kurzen Einblick. Ich weiß nicht, Jonas, startest du vielleicht?
Ja, gerne. Also vielen Dank auf jeden Fall, dass wir heute hier sein dürfen. Ich heiße Jonas und ich, leidenschaftlicher Ingenieur und Tüftler, habe, bevor wir mit Fenjax losgelegt sind, lange an der RWTH Aachen als Forscher gearbeitet, im Institut für Regelungstechnik. Und ich würde sagen, so, das ist mein Berufs-, aber auch mein Privatleben. Also wenn man mit mir zu Hause ist, ne, mein Smart Home ist durchautomatisiert, ich bin 3D-Drucker-Bastler. Und sonst bin ich hobbymäßig so im Musikbereich unterwegs. Also meine Frau und ich gehen sehr gerne auf Konzerte, so, das ist... Was wir so machen.
Ja, hallo, ich bin Matthias. Ich habe am gleichen Institut wie Jonas promoviert. Wir haben uns da kennengelernt. Ich bin Kind des Ruhrgebiets, bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, habe dann unter anderem für die Promotion nach Aachen gewechselt, habe da den Jonas kennengelernt, war zwischendurch nochmal auf einem Abstecher in Mittelfranken in Nürnberg, bevor wir dann also mit der Familie zurück ins Ruhrgebiet gezogen sind. Ich bin Vater von Zwillingen, die werden jetzt bald 3 Jahre alt. Und falls ich neben der Gründung und neben der Familie noch ein bisschen Zeit habe, dann gehe ich gerne segeln und spiele Tennis. Das kommt im Moment ein bisschen kurz, aber da kommen sicherlich auch wieder andere Zeiten.
Ja, wunderbar. Also da vielleicht, es wird nicht besser, es wird anders, lieber Matthias, wenn sie älter werden. Genau, das nur so am Rande, von dem her kannst du aber dann die Zwillinge sicherlich zum Segeln oder zum Tennisspielen mal mitnehmen. Nee, super, genau. Vielen Dank. Zeigt ja auch schon so ein bisschen, ja, die unterschiedlichen Wege und ne, was ihr auch schon für Erfahrungen in anderen Bereichen einfach gesammelt habt. Jetzt seid ihr noch nicht so ganz lang gegründet mit Fenjax. Jetzt hattest du gesagt, Jonas, du bist so klassischer Ingenieur. Jetzt ist natürlich immer die Frage, die spannende Frage an Gründerinnen und Gründern hier im Podcast. Wie hat es euch dann vom Prinzip her in die Gesundheitsbranche verschlagen? Habt ihr schon einen Bezug gehabt? Und ihr habt, wenn ich es richtig weiß, im März 2024, also ein bisschen mehr wie ein Jahr, ne, also knapp ein Vierteljahre gegründet. Gibt es da dann auch noch einen Punkt, wo ihr zwei euch gefunden habt und gesagt habt, so, und jetzt revolutionieren wir im Endeffekt den Gesundheitsmarkt? Also was war so der Weg dahin? Wie seid ihr da reingekommen? Und was war so die Initialzündung zu gründen und Fenjax aus der Taufe zu heben?
Ja, also... Wir haben ja gerade schon gesagt, Matthias und ich und auch unser dritter Mitgründer, der Tobi, wir kennen uns schon sehr lange dadurch, dass wir alle am Institut für Regelungstechnik promoviert haben zusammen. Und ich habe da tatsächlich den Weg, also mein Bereich war tatsächlich die Gesundheitswirtschaft. Also muss ja das so vorstellen, in Aachen gibt es ja sehr starke Ingenieurswissenschaften und wir sind eigentlich dem Maschinenbau zugeordnet mit der Regelungstechnik in Aachen. Und dann gibt es in dem Institut einen Bereich Medizintechnik, aber genauso gut Fahrzeugtechnik, Energietechnik, also so durch die Bank weg. Das mag auf den ersten Blick sehr unterschiedlich sein, aber gerade wenn du so in Regelungsautomatisierungstechnik reinguckst, dann kannst du da halt auch viel übertragen. Ne? Das, was in der Industrie je nachdem schon angewendet wird, kann man dann auch in anderen Bereichen machen. Und ich war, genau, nach dem Studium dann da, habe dann lange an Herzunterstützungssystem selber geforscht, da auch meine Doktorarbeit dann geschrieben. Und dann habe ich relativ lange noch an dem Institut eine Rolle gehabt, was man so Forschungsmanagement nennt. Das heißt, du hast die Aufgabe, immer so ein bisschen zu gucken, was sind aktuelle Probleme, wie können wir da gemeinsames technisch lösen. Und so habe ich über die Jahre dann ein Netzwerk auch aufgebaut mit sehr vielen Leuten aus der Klinik auch zusammen, wo man dann meistens getrieben von den Calls, ne? Man muss ja immer gucken, wo kommt das Geld her. Da hat man meistens ja so Calls, die dann so bestimmte Themen haben. Dann zu schauen, wo gibt es dann ein Match, ne? Wenn dann zum Beispiel die Robotik gefördert wird und du hast da Neurochirurgen, überlegst du dir, wie sieht der nächste OP-Roboter aus? Und das war dann so der Job, diese Anträge so zu schreiben. Und was wir dann immer mehr gesehen haben, als wir dann so also diese Forschungsprojekte gemacht haben, es waren im Prinzip zwei Dinge. Das erste war, das ist leider so ein bisschen der Charakter, viele Forschungsprojekte, die versanden irgendwann. Ne? Da sind so die 3 Jahre Projektlaufzeit rum. Man hat einen coolen Prototyp gezeigt, man hat gezeigt, die Mehrwerte sind irgendwo da. Dann nimmt das nicht so diese Traction, dass es irgendwo aufgegriffen wird und auch mal wirklich so in die Umsetzung kommt und auch nachhaltig dann mal irgendwo bei den Patienten landet. Und das habe ich über die Jahre halt einfach immer öfter gesehen. Es gibt so viele coole Sachen, die leider so in der Schublade verschwunden sind, was so ein Auslöser war. Und der andere Auslöser, und das ist vielleicht auch so ein bisschen dann der Übergang zu dem, was wir auch machen mit Fenjax, ist, dass wir halt gesehen haben, okay, in Krankenhäusern, das sind ja wirklich komplexe Prozesse, die ja ablaufen müssen. Da müssen ja ganz viele Rädchen ineinander greifen. Das passiert aber viel zu oft nicht gut, ne? Und das ist dann, was viele Patienten mit langen Wartezeiten verbinden oder auch Personal, das frustriert ist, weil man nicht weiß, wo ist gerade das, was ich brauche. Wo wir halt einfach auch gesehen haben, okay, wir können ja die verrücktesten Roboter bauen in der Forschung, ne? Aber eigentlich so an der Grundlage, also an der Infrastruktur, an der Logistik. Da ist tatsächlich noch sehr viel zu tun und haben dann ja ganz klassisch auch erstmal sondiert, was ist da so Stand der Technik, was gibt es da heute schon und haben dann gemerkt, okay, da gibt es tatsächlich noch eine Lücke und haben dann auch ganz klassisch wieder angefangen, erstmal intern ein bisschen das anzuforschen, das im Labor zu zeigen und haben dann aber auch genau wieder gesehen, wir haben da Ideen, wir haben da ein Konzept, was machen wir jetzt und haben dann da eben beschlossen, okay, lass es uns doch mal selber als Spin-off probieren, auch mal über diesen Forschungsstand hinaus zu entwickeln. Und das ist, wo wir noch nicht direkt die Fenjax gegründet haben, sondern wir haben dann einen Exist-Forschungstransfer, nennt sich das Programm, beantragt. Das ist quasi extra für genau so einen Fall eine Förderung. Wenn man hat im Forschungsbereich eine Idee, möchte das als Spin-off entwickeln, dann bekommt man da schon mal eine Anschubfinanzierung, um das so von der Idee zum Prototyp zu entwickeln. Und als wir dann gesehen haben, ja, auch das Geschäftliche drumherum, das kann greifen, der Bedarf ist da, die Leute sehen das, da haben wir dann gesagt, okay, wir sollten den nächsten Schritt gehen und haben dann, wie du es richtig gesagt hast, letztes Jahr die Fenjax gegründet und sind inzwischen auch wirklich aus der Universität ausgezogen, stehen da jetzt außerhalb der Universität auf eigenen Beinen.
Ja, super, vielen lieben Dank, Jonas. Spannende Einblicke, weil haben wir ja auch nicht so oft bei uns im Podcast dieses Thema Spin-offs und aus der Forschung raus. Matthias, vielleicht noch mal ganz kurz in deine Richtung gefragt, da auch noch mal, um das abzurunden, das Bild. Wie war dein Weg dorthin? War es ähnlich wie bei Jonas, dass du auch die Erfahrung einfach gemacht hast und dass ihr dann euch eben über die Forschungsprojekte kennengelernt habt und dann eben so, wie es Jonas gerade beschrieben habt, den Bedarf ermittelt habt und dann den Spin-off langsam aufgebaut habt durch die Fördermittel? Oder war dein Weg ein komplett anderer?
Also, wir haben ja gerade schon gesagt, dass wir uns im Institut kennengelernt haben und dass das Institut in ganz vielen verschiedenen Anwendungsbereichen unterwegs ist. Und ich selber hatte also bis zum Start dieses Forschungstransfers mit dem Medizinbereich eigentlich gar nichts zu tun. Also, ich war im Bereich Automatisierung von Produktionsanlagen unterwegs. Und meine Zeit am Institut oder meine erste Zeit am Institut, die hat tatsächlich 2020 geendet. Also quasi die Corona-Pandemie war ein halbes Jahr alt. Und ich habe mich damals gefragt, okay, was machst du jetzt? Habe mich dann entschieden, in die Industrie zu gehen. Habe also als Ingenieur in der Industrie eine Weile lang gearbeitet. Und ich habe aber eine erste, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, Gründungserfahrung noch aus der Schulzeit, wo ich das war damals ganz, ganz neu, über Google AdSense Anzeige Werbung rausgeschaltet habe, das muss so 2006, 2007 gewesen sein. Und ich habe damals auch mit ein paar Leuten so ein Online-Strategiespiel aufgebaut, wo wir dann auch so in den Anfangsjahren von PayPal versucht haben, das zu monetarisieren. Und damals haben wir uns gefragt, okay, wie können wir jetzt ich nenne es mal mittellose Schüler jetzt überhaupt eine Company aufbauen? Wir haben dann eine GbR gegründet und mit dem Studium, mit der Promotion, also wenn man jetzt so sagt, die Familie sagt einem, mach doch was Ordentliches, ne? Also mit dieser, ich nenne es mal ordentlichen Tätigkeit, ist dann auch so ein bisschen dieses Thema in den Hintergrund gerückt. Aber ich habe immer so unterschwellig gemerkt, boah, ich möchte gerne in meinem Leben noch mal was gegründet und was aufgebaut haben. Und es war dann tatsächlich so, dass Jonas eines Morgens bei mir am Frühstückstisch in Nürnberg saß und eben davon erzählt hat, hör mal, hier gibt's diesen Forschungstransfer. Und dann habe ich damals gesagt, boah, ich finde die Initiative gut, inhaltlich passt das, wir kennen uns als Team. Und dann habe ich ihm damals per Handschlag gesagt, hör mal, wir schreiben den Antrag zusammen, ich steige da ein und wenn das kommt, wenn wir da loslegen, dann lasse ich alles andere dafür auch stehen und liegen. Und so ist es dann auch gekommen, dass wir dann im November 22 mit dem Forschungstransfer losgelegt haben.
Ja, super spannende Geschichte und zeigt mal wieder, ne, Quereinstieg in die Gesundheitsbranche. Der eine hat den klassischen Weg, der andere kommt von außen, aber gemeinsam kann man was erreichen. Und das gemeinsame Erreichen, ihr habt es gerade schon ein bisschen angerissen, lasst uns mal rüberschwenken, nachdem wir so einen Blick auch geschafft haben, wer ihr beiden seid und wie gesagt, wo ihr herkommt. Jetzt lasst uns mal über Phenyax sprechen. Ne? Also ihr habt letztes Jahr gegründet, Jonas hatte schon gesagt, ihr habt das ein bisschen eruiert. Was ich schon positiv vermerkt habe, können wir aber gleich nochmal drüber sprechen, ist, ihr habt auch mal Anwender gefragt oder geguckt, wo sind Prozesse? Das ist ja auch immer so ein Thema im Gründungssegment. Jetzt erklärt mal den Zuhörern genau, was ihr macht, was ihr aufgebaut habt seit über einem Jahr und wo ihr jetzt eben als nicht mehr als Spin-off, sondern als, ich würde es mal sagen, eigenständige Company steht. Gebt uns da mal einen Einblick. Also was ist eure Lösung und was habt ihr vielleicht auch in dem Vorfeld, ihr habt ja gesagt, erforscht oder rausgefunden, welches Problem habt ihr adressiert?
Ja, also unser Slogan bei Phenyax ist Locate, Analyze, Improve. Und im Prinzip dieser Dreiklang, das fängt beim Locate an. Also das sagt so ein bisschen, ne? Wir bei Phenyax, wir benutzen Echtzeitlokalisierungstechnologie. Sprich, wir machen digital, was sozusagen die Welt der Dinge ist, ne? Also man kann ja gut schon Akten digitalisieren, aber de facto, damit Prozesse im Krankenhaus wirklich digital greifbar werden, dann fehlt ja noch so ein bisschen die physische Welt. Und physische Welt heißt bei uns jetzt mal etwas konkreter, vor allem zum Beispiel Geräte, ne? Wo sind gerade welche Geräte, welche Hilfsmittel, aber auch ne, Patienten sind genauso Dinge, die quasi ortsveränderlich sind im Krankenhaus, wo es dann auch sehr interessant ist, wie gehen die durch ein OP durch, wo sind die gerade vielleicht in der Warteposition, was minimiert werden soll. Und die Lösung, die wir haben, ist, dass wir das tatsächlich so digitalisieren, dass wir sogenannte Tags haben. Das ist ein bisschen so, wenn Leute so zum Beispiel die AirTags von Apple kennen, ja, man kann sich das ein bisschen fürs professionelle Umfeld vorstellen. Also wir haben auch solche kleinen Tags, so kleine Kästchen, Streichholzschachtel groß, die kann man an Betten befestigen, die kann man an Geräten befestigen. Und diese Tags, die senden kleine Funksignale aus. Und jetzt kommt der Unterschied zu dem, wie wir das aus dem privaten Bereich kennen, nämlich diese Funksignale, da haben wir stationäre Empfänger im Krankenhaus, die wir einbauen, die diese Funksignale empfangen und die dann sehr präzise sagen können, hey, da vorne ist dieses Ding, ja, was sich hier durch unser Krankenhaus bewegt. Und das geht dann natürlich in irgendwelche Software rein, die kann auch ganz unterschiedlich aussehen, die dann zum Beispiel Pflegekräften verrät, hey, ich suche gerade zum Beispiel einen Rollstuhl, weil ich eine Therapie mit meinem Patienten machen möchte. Ne? Wo ist denn gerade ein freier Rollstuhl? Ich schaue mich um, ich sehe keinen, weil vielleicht ein freier Rollstuhl im Patientenzimmer zurückgelassen wurde. Ne? Ich müsste in jedes Zimmer jetzt reingucken, ich brauche viel Zeit, ich muss viel rumlaufen. Vielleicht ist auch gerade gar keiner mehr auf Station, das weiß ich aber nicht. Ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal ein paar Minuten gucken, wo ich einen Rollstuhl auftragen kann. Erstmal ein ganz konkretes, einfaches Beispiel, aber es ist halt so ein ganz alltägliches Problem. Und wie sieht das jetzt bei uns aus? Du hast da quasi wie so ein Dashboard, wo du dann gucken kannst, Rollstuhl, und dann siehst du sofort, aha, der nächste freie Rollstuhl befindet sich hier und dort und kannst dir den dann halt gezielt schnappen.
Okay, verstanden. Super spannendes Thema, weil die meisten, die ja im Krankenhaus oder wenn man Krankenhaus erwähnt und dann sagt man, es ist ein Startup, die denken, ihr baut irgendwie so das neue Rocket Science. Also ich will jetzt eure Lösung nicht irgendwie kleinreden, im Gegenteil, sondern ihr kümmert euch ja eigentlich um einen Bereich, der sehr viel Administration erfordert, die Leute auch stresst. Also wenn man ans Pflegepersonal denkt, was ja auch den Bestand angeht, ne? Also gerade auch Krankenhäuser, die ja größer sind, größere Häuser mit mehreren Stationen, mit mehreren Ebenen, vielleicht sogar mit mehreren Häusern. Das heißt, ich muss mir, und der Unterschied ist der, wenn ich es richtig verstanden habe, da korrigiert mich, beim AirTag ist ja so, das geht ja von Handy zu Handy zu Handy, also das geht ja teilweise über 1000 Kilometer. Ihr habt aber einen geschlossenen Zyklus im Krankenhaus, so dass also dass jemand darauf zugreifen kann. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ganz genau, ne? Weil wir brauchen ja ein System, was robust und immer in einem professionellen Umfeld formuliert. Und ich meine, du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass theoretisch immer, ich sage jetzt mal, Geräte, die das empfangen können, in der Nähe sind. Und das machen wir halt sehr, sehr kontrolliert. Und ich kann nochmal den Schwenk zum Thema Rocket Science machen, weil es ist bei uns so ein bisschen wie mit der Ente, die auf dem Teich schwimmt, ne? Oben sieht das ganz elegant und entspannt aus und unter dem Wasser, da paddelt es dann kräftig. Und wenn ich jetzt sagen würde, das ist jetzt auch, also diese Idee, dass man halt Echtzeitlokalisierung macht, die ist jetzt auch nicht neu von uns. Aber wo wir eine ganz neue Technik entwickelt haben, also wir entwickeln auch wirklich eigene Hardware, muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, ist jetzt, mit was für einem Aufwand, mit was für einem Infrastrukturaufwand du das umsetzt. Und da war das eben in der Vergangenheit so mit der alten Technologie, dass es eigentlich sehr aufwendig war, weil wenn du jetzt sagen möchtest, ich möchte wissen, in welchem Raum ist was gelandet, musstest du bei den alten Technologien wahnsinnig viele Empfänger installieren, ja, um das quasi auch so ein Ergebnis zu erzielen. Und das ist halt, wo wir erkannt haben, dass viele Krankenhäuser haben es tatsächlich auch versucht, aber haben festgestellt, wow, das ist eine viel zu hohe Investition oder es funktioniert nicht so, wie wir das uns vorstellen. Haben wir heute tatsächlich ganz, ganz oft so, dass wir auch diese, ich sag jetzt mal so, die gebrannten Kinder so der ersten Generation treffen. Und im Gegensatz zu uns, wir haben ein völlig anderes Konzept. Unser Empfänger ist tatsächlich sehr smart. Der kann wirklich präzise die Position von sich aus messen. Also wir reden von Zentimetergenauigkeit im Flur. Und deswegen hängen wir diese Empfänger auch gar nicht in die Räume, sondern nur an wenige verkehrstechnisch spannende Positionen in Flure, in die Verkehrszentren, wichtige Knotenpunkte. Weil wir können uns ganz präzise den Weg angucken. Und wenn jetzt was in einem Raum verschwindet, dann brauchen wir im Raum gar nicht mehr gucken, wo ist der eigentlich, sondern wir haben ganz präzise gesehen, er ist durch diese Tür gegangen und dann muss er ja jetzt wohl in diesem Raum sein. Ne? Also es ist so ein ganz anderer Ansatz. Wir machen viel mehr über smarte Software, die dahinter ist und schaffen das dann so, den Infrastrukturaufwand stark zu reduzieren. Wir sagen, für so eine normale Bettenstation, raumgenaue Auflösung, ist es mit unserem neuen Empfänger ein etwa 40-fach geringerer Hardware-Infrastrukturaufwand, da steckt ja auch immer Installationen, Leitungen, die gelegt werden müssen, IT etc. dahinter. Und das ist halt wirklich so, was wir jetzt grundlegend neu gemacht haben und wo wir eben jetzt auch sehen, das ist aber auch genau das, was für die Krankenhäuser jetzt super spannend ist, dass ich halt auch in bestehenden, auch in kleinen Krankenhäusern, ne, einen überschaubaren Aufwand habe, aber um trotzdem so diese Mehrwerte zu machen. Und richtig spannend wird das, ich habe jetzt gerade so dieses erste Suchen und Finden. Wenn man halt da weiter drauf aufbaut, ne, Matthias, du kannst so sagen, so was da noch mit geht.
Genau, also das Suchen und Finden ist, sage ich mal, nur so die Spitze des Eisbergs, aber die Anwendungsmöglichkeiten, die man mit einem Lokalisierungssystem, mit einem Echtzeitlokalisierungssystem hat, die gehen ja weit darüber hinaus. Also wir können uns beispielsweise das Thema Bettenmanagement angucken oder das Thema OP-Logistik. Wenn man jetzt zum Beispiel mal einen tieferen Einblick in das Bettenmanagement gibt, dann ist ja immer die Frage, ein Patient wird entlassen. Wer meldet jetzt eigentlich wem, dass das Bett abgeholt werden kann? Wer meldet wem, dass das Bett jetzt gereinigt und aufbereitet wurde und dann auch wieder zur Belegung zur Verfügung steht? Woher weiß man eigentlich, an welchen verschiedenen Lagerorten des Krankenhauses wie viele frische Betten zur Verfügung stehen? Und wir hören in Gesprächen mit unseren Kunden immer wieder, dass Betten zur Verfügung gestanden hätten, dass aber die Person, die jetzt gerade an der anderen Seite des Telefons ist, eben vielleicht gerade die Schicht übernommen hat, gerade nicht die aktuellsten Informationen hat, dass vielleicht Dinge zwischendurch passiert sind, die man nicht auf dem Schirm hatte und dass dann Patienten teilweise abgewiesen wurden. Und mit unserem System ist es dann beispielsweise möglich, zu sagen, hey, guck mal, du hast jetzt im Lager 1 genau so und so viele Betten. Man könnte auch so weit gehen zu sagen, guck mal, in der Bettenwaschstraße sind gerade 5, 6 Betten, die warten darauf, aufbereitet zu werden. Also wenn der Patient noch eine halbe Stunde Zeit hat, dann kriegt er ein frisches Bett. Und das hilft den Kliniken dann natürlich, die Leute aufzunehmen und dann natürlich die entsprechenden Fälle zu machen, die entsprechenden Fallpauschalen abzurechnen. Und insofern entsteht dann auch ein ökonomischer Mehrwert, der dann, ich sag mal, über das reine Suchen und Finden von Hilfsmitteln hinausgeht.
Absolut, also verstanden und so wie ihr es gesagt habt, das ist ja ein ultra wichtiges Thema, ne? Also das, der Vergleich mit Jonas mit der Ente und dem Paddeln, dass die Ente nicht absäuft, ne? Das ist ja eben wichtig und ein Krankenhaus funktioniert am Ende des Tages, ne? Matthias, du hast ja auch gerade gesagt, so gut wie nur wie im Endeffekt die Prozesse auch sind. Also ihr sprecht ja auch viele Prozessthemen an damit, ne? Und vereinfacht ja auch nicht nur Suchen und Finden, ne, so, sondern ihr vereinfacht ja auch Prozesse im Alltag und gerade so wie du es beschrieben hast, auch dieses Thema Schichtwechsel. Ne? Wie oft hat man das erlebt? Da, ja, ich bin jetzt neu, wir haben gerade Schichtübergabe, ich muss erstmal suchen, klar, dann bin ich wieder bei Suchen und Finden, aber so habe ich Prozesse. Jetzt lasst uns mal reingucken, weil ich finde es super spannend, weil der Alltag ist ja manchmal in Krankenhäusern, ne, auch in großen Komplexen immer noch sehr, ja, papiergetrieben, vielleicht auch nicht so digital. Lasst uns mal ein Thema rausgreifen. Also ich finde das mit dem Bettenmanagement ganz gut oder auch mit dem OP-Management, wenn man da mal reinschaut und so einen Case beschreibt. Wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, also ich packe jetzt eine von euch produzierte Hardware an das Bett und da liegt jetzt, ich sag mal, Oma Müller drin und da gibt es jetzt einen Prozess und die hat eine gewisse Kette, die hat eine Voruntersuchung, die hat dann eine Vorbereitung auf den OP, und so weiter. Da sind ja viele Ärzte auch beteiligt, viele verschiedene Einrichtungen, ja, mit der Vorbereitung, bis sie dann tatsächlich operiert wird und bis sie dann wieder in den Wachraum kommt und so weiter und wieder auf Station liegt. Das heißt, das könnt ihr alles mit dem Bett tracken. Ihr könnt dann darüber auch Aufgaben zuweisen an die beteiligten Personen im Prozess. Könnt ihr da mal ein Bild geben, wie das wirklich in der Praxis abläuft?
Ja, also im Prinzip, was du beschreibst, ist noch so ein bisschen die Zukunftsvision, dass man das so in die größeren Patientenphase einbettet. Aber wo man das mal ganz konkret beschreiben kann, ist tatsächlich bei unserem, wir nennen ihn immer so ein bisschen den digitalen Zwilling P, weil da gibt es heute eigentlich schon sehr viel standardisierte Zeitpunkte, die eigentlich dokumentiert werden sollten. Ich glaube, sehr bekannt sind so Nahtschnittzeiten, also so die chirurgischen Zeiten. Aber es gibt tatsächlich auch im logistischen Bereich, also du hast es gerade schon beschrieben, wann kommt jemand in die Einschleusung? Wann kommt jemand in die Holding Area? Wann geht er da raus? Wann betritt er die Einleitung? Wann betritt er den OP? Wann kommt er da raus? Und da gibt es eigentlich heute auch schon von den ja, entsprechenden Organen so eine Vorgabe, ne, wie welche Zeiten sollen da dokumentiert werden. Und das ist, was heute de facto irgendwie manuell gemacht werden muss. Ne? Also irgendwie das Personal im und um OP müsste eigentlich irgendwo jetzt eintippern oder aufschreiben, die Uhrzeiten, wann ist hier was passiert, wenn man das so nach, ich sag mal, Best Practice, nach der SOP quasi so auch nachhält. Aber de facto ist das natürlich ein bürokratischer Aufwand für das Personal, das ja eigentlich eh schon viel um die Ohren hat. Ne? Und das heißt, es wird dann auch natürlich auch gerne mal vergessen oder man guckt dann später nochmal auf die Uhr und fragt sich, Moment, wann ist der hier nochmal rein rausgegangen? Dann stimmt das auch nur plus minus. Aber das sind halt letztendlich alles Zahlen, wo dann später die Kennzahlen des OPs drauf aufsetzen, die man dann sich in Analysen angucken kann. Das heißt also, diese Informationsbasis ist halt gleichzeitig auch sehr, sehr wichtig, um einzuschätzen, hey, wie gut läuft eigentlich unser OP im Krankenhaus? Und da können wir jetzt einfach das insofern lösen, dass wir wirklich durch unsere präzise Technologie, im Prinzip kannst du dir das vorstellen, du betrittst eine virtuelle Grenze, überschreitest die und wir können automatisch die Zeit an das IT-System schicken, wann hier also diese Prozessphase überschritten wurde. Das heißt, ohne dass das Personal einen Aufwand hat, indem wir halt, ne, an den Betten dann die Tags haben und einmal gematcht haben, hey, OP-Bett 3 ist jetzt für Elisabeth Müller, für diesen Fall. Können wir halt an der Stelle wirklich sagen, hier um 13:27 Uhr hast du die Einleitung quasi beendet und bist in OP reingegangen, sodass man halt an dem Case wirklich zeigen kann, hey, so können wir Bürokratie im Prinzip eliminieren, weil wir das automatisiert, standardisiert durch solche technologische Unterstützung auch erheben können.
Okay, super spannend. Jetzt lasst uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil ich tu, ist mir eine Frage, die sich mir jetzt gerade stellt. Jetzt habe ich ja in Krankenhäusern unterschiedliche Prozesse, unterschiedliche Strukturen. Also ich habe verstanden, ihr seid so modular aufgestellt, dass die Tags in sämtliche Richtungen verwendet werden können. Das heißt, wenn jetzt ein Krankenhaus auf euch zukommt, also gehen wir nochmal ein Stück raus, sagt, ich hätte gern eure Lösung als Phenyax, gerne bei mir im Krankenhaus installiert, dann definiert ihr im Vorfeld bestimmte Cases, bestimmte Prozesse und dann ordnet ihr auch bestimmte, also Hardware, also Tags, dann entsprechenden, also zum Beispiel, was weiß ich, der Tag Rot ist in Rollstühle. Tag Blau, also nur als Beispiel, könnt ihr gleich mal beschreiben, wie es ist, sind Krankenbetten etc. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Aber wenn ich ja ein Dashboard habe, muss ja jemand drauf gucken und sagen, ähnlich wie vielleicht beim Flugverkehr, da fliegt jetzt gerade im Endeffekt das Flugzeug XY, die kreuzen sich so ähnlich, also stelle ich es mir jetzt als Laie vor, müsste ja im Krankenhaus auch funktionieren, weil sonst stoßen ja irgendwann zwei Betten zusammen. Also nur so leicht überspitzt. Wie sieht es
Ja,
da aus,
und
Matthias, genau?
ja, es ist im Grunde genommen genau wie du sagst. Die Tags, die werden an die Geräte befestigt und natürlich muss man dann einmal mitteilen, hör mal, lieber Tag, du hängst jetzt gerade an einem Rollstuhl dran, du hängst jetzt gerade an einem Bett dran. Je genauer man das weiß, desto besser. Also wenn ich weiß, das ist das Bett mit der Seriennummer so und so, das ist ein Privatbett oder ein besonderes, ein Bett für eine besondere Krankheit, für ein besonderes Bedürfnis, dann kann ich natürlich eben auch dann in unserem Dashboard die Dinge clustern und sagen, zeig mir alle Rollstühle an, zeig mir den nächsten Rollstuhl an. Und das passiert üblicherweise in unserem Installationsprozess, wo man dann beispielsweise hingeht und sagt, ich habe einen Barcode auf dem Tag, den scanne ich einmal, dann trage ich die Seriennummer dazu ein und das System verheiratet die beiden dann miteinander und dann kann man im Grunde genommen, wenn man das einmal gemacht hat, dann auf die entsprechenden Assets dann auch zugreifen, die
Okay.
dann wiederum in den entsprechenden Modulen auch auftauchen, also beispielsweise in einem Bettenmodul oder in einem OP-Modul oder wie auch immer.
Ja, das wollte ich auch gerade nochmal so ergänzen, ne? Dass die Dashboards oder das, wie die User damit interagieren, dass die wirklich sehr fallspezifisch sind. Also wie zum Beispiel eine Pflegekraft jetzt mit den Informationen arbeitet, sieht völlig anders aus, als wenn ich zum Beispiel ein Reporting mache für das Management, die quasi so die Prozesse sich hinterher anschaut, ne? Aber die Basis ist halt, und das ist das Schöne, die ist immer gleich. Also wenn wir in den Krankenhäusern die Empfänger mal eingebracht haben, zum Beispiel, dann kann man mal mit zum Beispiel einem Gerätemanagement anfangen und schon mal vielleicht für die Wartungen die Frage beantworten, wo sind die Geräte, die gewartet werden müssen, wo finde ich die? Und wenn man dann später sagt, oh, und jetzt wollen wir uns unsere Betten auch noch anschauen, dann reicht es eben, an die Betten jetzt auch zusätzliche Tags zu machen, aber die Infrastruktur an sich, die ist dann schon da. Das heißt, man würde dann diesen, man kann sich das wie eine Plattform letztendlich vorstellen, wo man die einzelnen Cases dann nach und nach ergänzen kann. Und diese Cases bestehen dann immer aus meistens mehr Tags und halt speziellen Softwaremodulen, die halt dann anwenderspezifisch, ja, gestaltet werden.
Genau. Und ich kann es im Dashboard, kann ich es zuordnen, ne? Wer welche Aufgabe hat und welche Zugriffsrechte wahrscheinlich. Das ist, denke ich, relativ selbsterklärend. Okay.
Ja, ich glaube, ein Punkt, den man da noch dazu sagen muss, ist, dass wir natürlich jetzt nicht die Ersten sind, die Software im Krankenhaus machen. Also es gibt ja einen ganzen Strauß an Softwarelösungen, die in den Kliniken schon eingesetzt werden. Und wir fahren da als Firma, als junges Startup auch die Strategie oder wir haben die Vision, dass wir ein interoperables System sein wollen. Also wenn jemand sagt, ich habe hier schon ein Wartungstool und ich möchte jetzt gerne hier noch eine Zeile hinzufügen, wo sich das Gerät dann gerade befindet, das gewartet werden soll, dann bieten wir natürlich auch an, das zu integrieren über Programmierschnittstellen, dass unsere Ortsinformationen dann in bestehende Systeme eingepflegt werden können. Weil ich glaube, das Allerschlimmste, dem man begegnen kann, wenn man irgendwo arbeitet, ist, dass man quasi noch einen Dashboard vorgesetzt bekommt und noch einen Dashboard. Und insofern sind wir da voll auf Interoperabilität getrimmt.
Super Thema. Das wäre noch eine meiner Fragen gewesen. So ein bisschen hast du schon beantwortet, weil wir hören ja immer wieder im Podcast, wenn es gerade um Krankenhaus und KISS-Software geht und das Ganze, dass sich da viele Startups schwer tun. Wie sind da eure Erfahrungswerte? Trefft ihr da auf relativ ein offenes Mindset, auch bei den großen KISS-Herstellern, wo ihr sagt, okay, wir brauchen eine Schnittstelle, ne, um mit der Software zu interagieren, vielleicht sogar auch Jonas hat es vorhin kurz mal beschrieben, was die Dokumentation angeht, auch vielleicht das eine oder andere reinzuschreiben. Oder sagt ihr schon, das ist immer noch sehr schwierig oder dreht sich gerade der ganze Markt, dass auch die Großen erkannt haben, okay, ohne Innovation, ohne junge Startups geht es nicht. Wie sind da eure Erfahrungen?
Also wir haben da tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Wir haben mit einer Firma gesprochen, die gesagt haben, wir bieten unsere Lösung nur wir bleiben in unserer Welt, weil bis die KISS-Anbieter uns eine Freigabe gegeben haben, bis die uns quasi freigeschaltet haben für ihre Programmierschnittstelle, da vergehen ja Jahrzehnte und der Preis, den die für ihre Schnittstellen dranhängen, ist exorbitant. Deswegen sagen die, wir bleiben hier, wir machen hier einen Closed Shop. Ich würde sagen, hauptsächlich in jüngeren Unternehmen, wenn wir da auf Messen schon mal miteinander gesprochen haben, die waren im Grunde genommen durch die Bank auch offen dafür zu sagen, hey, guck mal, du kannst besonders gut eine Karte machen und wir liefern die Positionsinformationen, hey, lass uns doch mal zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass man, wenn man auf dieser Ebene zusammenarbeitet und am Ende natürlich auch jeder irgendwie ein Stück des Kuchens abbekommt, dass das, ich glaube, uns alle am allermeisten weiterbringt.
Absolut. Ja, das ist der Spirit, den ich auch merke, dass man einfach sagt, man muss gemeinsam, geht's nur, was zu verändern im Gesundheitswesen. Und das sind einzelne Puzzlesteine, ne? Und am Ende ergibt es ein großes Bild und ihr entlastet und andere entlasten, helfen damit. Und jeder hat so sein Rädchen, ne? Was er da bespielt oder sein Themenfeld. Ist eine super Überleitung, das Thema ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Klar, das ist natürlich das Ziel und ihr seid ja auch jetzt nicht mehr im Transfer oder über Exist wahrscheinlich gefördert, sondern ihr seid ja, ne, ausgegründet. Da stellt sich jetzt die Frage, wie muss man sich euer Geschäftsmodell vorstellen? Also wie funktioniert das? Arbeitet ihr über die Tags, über Leihgebühren? Hängt es von den Größen der Kliniken ab? Also, dass ihr da uns mal vielleicht einen kurzen Einblick gibt, wie euer Geschäftsmodell aufgestellt ist, um dann einfach Geld zu verdienen. Klar, was ja wichtig ist.
Also an den finalen Details unseres Geschäftsmodells, da arbeiten wir noch. Die Grundstruktur ist aber im Grunde genommen klar. Wir merken, Tracking ist eine neue Technologie, ist auch eine Technologie, wo es sich eigentlich erst lohnt, wenn man das ganze Haus ausgestattet hat. Also es mag Anwendungsfälle geben, wo man auf einzelnen Stationen was machen kann. Das ist auch als Einstieg immer gut. Aber so das volle Potenzial, das wird eigentlich erst dann ausgeschöpft, wenn das ganze Haus ausgestattet ist. Und wir sehen natürlich, dass das eine riesige Investitions- und Einstiegshürde für unsere Kunden ist. Und um die möglichst gering zu halten, setzen wir da eben auf eine möglichst geringe Investitionsgebühr und dann quasi auf eine monatliche Subscription-Modell, was dann an den einzelnen Use Cases hängt.
Okay.
Gleichzeitig hat man natürlich immer mal wieder Förderprogramme. Ne? KHZG ist jetzt gelaufen. Ne? Ich bin mir sicher, das nächste kommt bestimmt. Der Haushalt wird ja jetzt auch diese Woche verabschiedet. Da wird es sicherlich die nächsten Fördermaßnahmen geben. Und wenn dann natürlich, wenn ein Kunde auf uns zukommt und sagt, oder wenn wir auf den Kunden zukommen und sagen, hey, guck mal, hier gibt es die und die Möglichkeiten, sich ein Tracking-System fördern zu lassen, dann sagen wir natürlich auch, ja, dann kauft das als ein Paket, ne?
Das ist ein guter Stichpunkt. Lasst uns mal kurz.
Aber vielleicht, sorry, dass ich dich da unterbreche. Aber einen wichtigen Punkt möchte ich noch machen, nämlich wir hatten ja vorhin gesagt, dass wir mit sehr, sehr wenig Infrastruktur reingehen. Und was wir immer wieder hören, auch wenn wir mit Kunden sprechen, ist, dass die sagen, ah, für uns kleines Haus, wir können uns das nicht leisten. Tracking ist ein System, das ist viel zu teuer. Und wir haben unsere Technologie auch so aufgebaut, dass man es einfach in Bestandsgebäuden nachrüsten kann und dass es eben auch geeignet ist für kleinere Häuser, dass es also auch, ja, affordable ist für die Häuser, die jetzt nicht mit dem ganz dicken Portemonnaie kommen.
Ja. Da vielleicht noch die Frage, der USP geht ja dann schon rein über, ihr könnt eure Prozesse verschlanken, ihr könnt eure Mitarbeiter entlasten. Ist das der USP am Ende des Tages? Weil meistens im Einkauf im Krankenhaus geht es ja darum, so wenig wie möglich Geld auszugeben und so wie viel wie möglich, ich sage jetzt mal, rauszuziehen. Wie argumentiert ihr da? Oder ist, wenn jemand sich dafür interessiert und sich das Thema angeschaut, dann ist eigentlich diese ich sag mal, Diskussion beendet und er erkennt sofort den Mehrwert. Wie sieht es da aus? Was habt ihr da gerade im Sales auch für Erfahrungen gemacht jetzt in den letzten 15 Monaten?
Im Prinzip, das ist ja was genau. Also, so wenn man das aus der Mehrwertperspektive macht, dann ist so ein bisschen unsere Erfahrung, dass es da tatsächlich sehr heterogen ist. Ja? Also, das ist tatsächlich ganz spannend. Es gibt da doch sehr viele Stakeholder und manche sind da sehr ökonomisch unterwegs, aber andere, die haben wirklich dieses nervenaufreibende Problem. Und das ist, was sie tatsächlich antreibt. Also, da würde ich sagen, da kommt es wirklich sehr aufs Haus an. Und auch auf sehr, mit wem man spricht. Und wir sind jetzt gerade so in der Phase, wir sprechen jetzt vor allem, ich sag mal, mit so diesen innovativen Early Adoptern. Die kennen dann ihre Gründe oder so. Also da haben wir es jetzt noch nicht so, dass wir mal vorrechnen müssen, hey, guck mal hier, so ist dein Return of Invest, hast du übermorgen wieder drin, so dieses Klassische. Also das ist im Moment noch nicht, wie wir hauptsächlich da kommunikativ unterwegs sind. Wir haben natürlich auch mal so Studien gemacht, ne? Du kannst ja vom Diebstahlschutz bis hin zu den Minuten, die du einsparst, kannst du alles draufrechnen. Man kann solche Rechnungen machen, aber unsere Erfahrung hat gezeigt, das verfängt oder es verfängt nicht, aber eigentlich de facto die Leute, mit denen wir heute sprechen, die haben klare Vorstellungen ihrer Pain Points und sehen selber das Potenzial, wie sie die halt auch eliminieren können. Wenn du jetzt nach USP bei uns fragst, dann würde ich halt sagen, ganz klar, genau das, was Matthias eben schon mal gesagt hat, ne? Dieser Trade-off. Mit wie wenig Aufwand kann ich hier Erfolge feiern? Also gerade haben wir in einem Krankenhaus in Aachen mit so 150 Betten, wo wir jetzt wirklich ja, wie lange war es jetzt? 2, 3 Wochen im Prinzip die Infrastruktur umgesetzt haben, dass man da krankenhausweit die Betten jetzt verfolgen kann. Muss man sich halt vorstellen, ne? Alle Etagen und es ist wirklich, also es ist, wie ich so sagen würde, es ist schlank und Lean und eben halt auch so in der Umsetzung, dass das halt jetzt nicht erstmal 3 Jahre Planung erfordert. Da würde ich sagen, da würde ich unseren USP gerade so ansetzen, dass man halt auch wirklich schnell in die Umsetzung kommen kann mit, wie wir das halt jetzt alles ausgelegt haben.
Na super, danke, danke für die Erklärung und eigentlich eine super Überleitung, Jonas. Nicht abgesprochen, aber du hast jetzt gerade das Krankenhaus in Aachen erwähnt und wenn ihr jetzt zurückschaut, das würde ich jetzt ja mal als Erfolg verbuchen, ne, mit den 250 Betten oder 150 Betten, was ihr ausgestattet habt. Gibt's noch andere Erfolge, wo ihr sagt, jetzt in der kurzen Zeit, da sind wir besonders stolz drauf, das in der, wie gesagt, in der Kürze der Zeit seit der Gründung erreicht zu haben? Gibt es da noch irgendwo ein Highlight, wo ihr sagt, okay, das war für uns auch nochmal so ein Meilenstein in der Entwicklung, also in der Entwicklung des Unternehmens?
Ja, ganz klar. Also du hast es gerade, das wurde gerade gesagt, ne, wir haben in Aachen natürlich getestet. Wir hatten da auch erstmal einen MVP. Und das jetzt für ein ganzes Haus auszurollen, quasi vom Prototypenstatus in so einen frühen Produktstatus zu kommen, ist natürlich total klasse. Und auf der anderen Seite, wenn man so in Richtung Unternehmensentwicklung guckt, ein Forschungstransfer ist ja erstmal ein Drittmittelprojekt, was an der Hochschule läuft, also unser Exist-Forschungstransfer, den wir bekommen haben. Und dann findet man sich eben in der Situation wieder, dass man über diesen Forschungstransfer wirklich sehr, sehr gute Bedingungen bekommt, ein Business aufzubauen. Aber was am Ende zählt, ist natürlich in der Firma. Und für die Firma muss man natürlich dann früher oder später einen Investor suchen, damit man dann eben auch sein Vorhaben verstetigen kann. Und wir haben es also geschafft, im April einen Investor mit an Bord zu holen, der jetzt also den Übergang von der Hochschulförderung, Hochschulforschung in die Firma dann eben auch ermöglicht.
Ja, dann sage ich mal Glückwunsch an der Stelle,
Ja, Dankeschön.
weil das ist ja auch nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit, da den Investor zu bekommen. Und es hört sich so an, dass ihr auch sagt, das ist nicht nur ein Geldgeber, sondern auch vielleicht ein strategischer Investor. So habe ich es jetzt
Auf jeden
rausgehört
Fall.
zwischen den Zeilen. Das ist ja manchmal sogar noch mehr wert am Ende des Tages wie, ne, wie irgendwelche Zuwendungen oder sonstige Gelder. Nee, super. Bringt mich direkt zur nächsten Frage übergeleitet. Jetzt habt ihr einen Investor an Bord, habt das Krankenhaus also erste Erfolge erzielt. Gut, ein Investor erwartet ja irgendwann auch eine Art Return of Invest. Deswegen lasst uns mal den Blick so ein bisschen nach vorne werfen. Was sind so eure nächsten kurz- und mittelfristigen Ziele, die Meilensteine, wo ihr anvisiert? Und was ist so ein bisschen das Gesamtbild am Horizont, wo ihr sagt, okay, da würden wir gerne mit Fenjax hin, weil. Ich würde jetzt auch mal behaupten, wir reden immer über den deutschen Markt, vielleicht auch über die Dachregion. Ich denke jetzt mal von der Lösung her, so würde ich es einschätzen, ist es ja auch kein Problem, andere Märkte zu erobern. Also klar, ist weit hergeholt, aber einfach, man muss ja eine Vision haben. Wo steht ihr da? Was habt ihr euch als nächste Meilensteine gesetzt und was ist so die Vision am Ende?
Ja, also wo stehen wir? Wir sind jetzt, das kam ja, glaube ich, ein bisschen raus, und gerade so am Übergang, dass wir sagen, okay, wir machen so die ersten Produktiveinsätze. Das ist jetzt heute noch nicht spruchreif, aber ich hoffe, wenn wir in ein paar Monaten nochmal sprechen, können wir da ich sag mal, ein paar Häuser mehr nennen, wo wir gerade jetzt in den Anbahnungen sind, da auch erste Cases zu machen. Das wird halt einfach da mal so ein, ja, ich sag mal, so ein Portfolio jetzt so an Demonstratoren auf die Beine stellen und dann eben auch wirklich in der Anwendung die Dinge verproben können. Und dann gehe ich jetzt ins Mittelfristige. Klar, ein etwas standardisierterer Markteintritt, ne? Dass man also wirklich dann sehr konkret sagt, pass auf, ich habe hier dieses, ich sage jetzt mal Bettenprodukt, und dass ich das dann auch ein bisschen standardisierter übertragen kann. Da sind wir halt jetzt im Moment noch nicht, weil wir da jetzt quasi bei allen Cases immer so ein First haben und halt natürlich auch immer mit den Anwendern eigentlich auch gerade genau schauen, was wird genau gebraucht. Und aber das ist so, wo wir hin müssen. Und dann, klar, ne, im Startup, das hast du immer diesen Runway, wo das Geld wieder knapp wird. Da haben wir auch nach wie vor die Ziele, immer wieder auch sowohl weitere Förderprojekte zu kriegen, aber halt natürlich auch weitere Investitionsrunden zu machen. Also ganz klassisch wie eigentlich bei jedem Startup, dass man da auch wieder die nächsten Meilensteine erreichen muss. Aber ja, wenn wir nächstes Jahr nochmal reden, dann sind wir hoffentlich da in einem halben Dutzend Krankenhäuser so im Alltag in den verschiedensten Projekten dann auch unterwegs. Das wäre so der nächste Schritt.
Ja, wir werden es auf jeden Fall verfolgen und werden euch sicherlich einladen, nochmal, um so ein Recap zu machen.
Können
Mal
wir
schauen,
mal gucken, wie wir dann genau
genau,
hingehen.
wo die Reise hingeht. Also, ich finde es ein super spannendes Thema und habe das ja in einem anderen Kontext eben gehabt, auch im Krankenhaus mit dem Thema Lagerlogistik und habe da gesehen, bei der Bekleidung von dem Team, was da an Potenzial einfach dahinter steckt und auch an Power und auch eben an Entlastung, fürs gesamte Ökosystem Krankenhaus. Jetzt haben wir zum Eingang des Podcasts, habt ihr euch beide ja so ein bisschen vorgestellt und so ein bisschen unsere Zuhörer abgeholt. Dann haben wir jetzt über Fenjax sehr ausführlich über eure Lösung gesprochen und zum Ende des Podcasts haben wir ja an unsere Gäste immer so zwei persönliche Fragen nochmal so zum Abschluss, um das Ganze abzurunden. Und ich würde jetzt euch nacheinander, jeweils könnt ihr gerne antworten, die erste Frage mal losschießen. Gibt es jeweils bei euch, bei Matthias bin ich gespannt mit den Zwillingen, ich habe es nicht vergessen. Gibt es Morgensroutinen, wo ihr, damit ihr gesund in den Tag startet? Matthias, willst du vielleicht gerade mal starten?
Ich fange direkt an, und als ich die Frage schon im Vorfeld gelesen hatte, habe ich gedacht, also bei uns ist morgens immer Kampf. Die Kinder sind wach, die Kinder müssen fertig gemacht werden, die müssen zur Kita gebracht werden. Und wenn ich dann hier im Büro ankomme, dann braucht man erstmal einen Kaffee, um klarzukommen. Aber umso wichtiger ist, dass man sich eine gute Abendroutine schafft. Dass man sagt, ich sorge dafür, dass ich den wenigen Schlaf, den ich bekomme, dass der auch gut ist. Dass man abends nicht noch eine halbe Stunde sinnlos irgendwo verdaddelt, sondern dass man dann relativ diszipliniert und gut ins Bett kommt.
Ja, gut, ist auch wichtig, ne? Damit startest du ja wieder gesund in den Morgen und ausgeschlafen. Genau. Jonas, wie sieht's bei dir aus?
Ja, mein Morgen ist immer super anstrengend, weil ich versuche da einmal den Sport unterzubringen. Ja, ich schwinge dann morgens früh die Hanteln. Ich habe mir zu Hause so ein kleines Home Gym, wo ich da ein paar Kniebeugen und sowas mache. So, weil ich denke, man sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch, und ich bin so der Kerl, ich versack dann auch hier nachts irgendwann. Also wenn ich es nicht morgens als erstes mache, dann mache ich es gar nicht, und dann geht es bergab. Also ich versuche morgens erstmal ein Workout zu machen, und dann, ja. Wir sitzen mit Fenjax inzwischen in Düsseldorf. Ich wohne auch in Düsseldorf. Trotzdem habe ich eine Stunde mit dem ÖPNV dazwischen. Das heißt also, auch das ist so Teil der Morgenroutine, mich dann einmal durch Düsseldorf zu arbeiten mit den Bahnen. Aber eigentlich funktioniert das mal ganz gut. Dann ist es auch so eine Zeit, um mal ein bisschen was zu lesen, was runterzukommen. Da komme ich an und bin eigentlich entspannt und habe das Schlimmste schon hinter mir.
Okay, wunderbar. Genau. Wenn sie denn fahren, die Öffentlichen, ne? Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, das ist auch gut so.
Genau. Und die zweite Frage, die wir unseren Gästen ja immer stellen, auch so inzwischen so ein bisschen Gewohnheit geworden. Wir bewegen uns ja im Gesundheitsumfeld und es gibt ja ganz, ganz viele Gesundheitsmythen da draußen, ne? Also wir haben ja schon vieles gehört. Gibt es jetzt einen Mythos? Entweder habt ihr einen gemeinsamen Mythos, den er aus der Welt räumen möchte, oder jeder hat seinen eigenen, deswegen gern Feuer frei. Aber gibt es einen Mythos, wo ihr sagt, hey Leute, das ist absoluter Blödsinn, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, hier im Podcast den ein für alle Mal aus der Welt zu schießen.
Ja, da haben wir uns im Vorfeld, haben wir uns tatsächlich drüber Gedanken gemacht. Und wir sind ja keine Mediziner, sondern wir sind ja Ingenieure, wir beschäftigen uns mit Prozessen. Und ich habe tatsächlich in einem Gespräch mit einem Kunden mal gehört, als ich angesprochen habe, ja, die Pflegekräfte suchen viel, dann hieß es so im O-Ton, wenn die zu viel suchen, dann sag ich denen, haltet halt Ordnung. Und also wir bei Fenjax, wir sind wirklich davon überzeugt, dass man Prozesse nicht über Autorität und Strenge befehlen kann, sondern ein Krankenhaus ist eben ein Ameisenhaufen, wo viele, viele Menschen arbeiten, wo schichtübergreifend gearbeitet wird. Deswegen sagen wir, das funktioniert nicht über Befehl und Gehorsam, sondern wir brauchen technologische Unterstützung für die Prozesse.
Genau, hat ja dann am Ende auch wieder was mit Gesundheit zu tun, weil die Pflegekräfte etwas mentaler, also weniger mental belastet werden und damit mental gesünder sind. Ne? Also ja, super vielen lieben Dank für das inspirierende und kurzweilige Gespräch, ihr zwei. Am Schluss ist natürlich jetzt immer die Frage, wir haben es vorhin vielleicht auch gehört, zur so Richtung Folgefinanzierung, wenn die Runway zu Ende geht. Wir fragen ja immer am Schluss, wer und, also zum einen, wo findet man euch? Ganz wichtig, euch beide und auch Fenjax. Und wer darf und soll sich unbedingt, wenn er die Episode hört, bei euch melden?
Ja, also man kann uns super gerne anschreiben über LinkedIn oder wir haben auch eine Homepage, fenjax.com. Da kommt man auch in Kontakt oder kann sich auch nochmal informieren. Und ja, wir sind gerade wirklich an allem interessiert, an jedem interessiert, an jeder interessiert, die das, was wir machen, irgendwie cool findet. Was ganz besonders toll ist, ist immer, und da sind wir auch jederzeit für dankbar, oft hören das dann zum Beispiel Pflegekräfte oder andere, die im Krankenhaus arbeiten, sagen dann, ja, ich könnte mir das jetzt für das oder jenes vorstellen. Aber gestern hatte ich schon wieder das Problem. Also wir sammeln im Moment alles ein und bauen dann immer weiter wachsenden Katalog. Man kann natürlich nicht immer sofort alles auch umsetzen, aber ne, wenn jemand das jetzt hört und sich denkt, boah, da habe ich doch noch die Idee, wo das helfen würde, dann gerne raus damit. Aber ansonsten auch, ne, wenn irgendwie mögliche Partner sind. Also wir haben jetzt auch immer mehr, dass wir so in Kollaboration sind, gerade auch mit Medizintechnik herstellen, das ist das ja sehr spannend, weil klar, heute machen wir noch Tags an Geräte, aber es gibt ja viele Geräte, die könnten das ja schon integrieren. Und auch da schauen wir immer mehr in solche Kollaborationen rein, dass man da auch ja, sich immer mal weiter vereinheitlicht. Und genau, insofern würde ich ja jetzt gar keine Grenze ziehen, sondern auch gerne auch aus der Startup-Welt, Investoren-Welt. Wir sind immer offen und wir freuen uns immer auf neue spannende Kontakte, weil ja, Netzwerk kann man eigentlich ja nie genug haben.
Ja, wunderbares Schlusswort, lieber Jonas, lieber Matthias. Ich sage vielen lieben Dank für das Gespräch. Wir packen eure LinkedIn-Profile und auch die Seite von Fenjax packen wir in die Shownotes hier in die Episode. Dann müssen alle nicht suchen, sondern können direkt draufklicken und euch eine Nachricht schicken. Ich sage vielen lieben Dank und ja, ich freue mich. Wir hören uns nächste Woche ja wieder in der Quick-Tipp-Folge nochmal, ihr zwei. Ich freue mich da auch nochmal auf spannende Insights und praktische Tipps. Und ja, sag vielen lieben Dank und bis zur nächsten Woche und danke, dass ihr Zeit und Lust hattet, mit uns euch die Story zu teilen von Fenjax. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, danke, Matthias.